ARD Sounds.
Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
Wo steht Deutschland politisch? Zu Beginn der parlamentarischen Sommerpause und 7 Wochen vor der nächsten Landtagswahl. In Sachsen-Anhalt und bundesweit liegt die AfD in Umfragen vorn. Die Werte für die Bundesregierung und den Kanzler sind eher im Keller. Auch wenn Friedrich Merz meint,
ich bin ein lernfähiges System und lerne jeden Tag dazu.
Friedrich Merz in seiner Sommerpressekonferenz, auf die wir gleich genauer schauen. Mein Name ist Ralf Borchardt. Willkommen zu dieser Ausgabe von Politik und Hintergrund, in der eine Politikwissenschaftlerin aus Ungarn die Frage stellt, was Deutschland vom neuen Regierungschef Peter Modjar lernen kann. Er hat Viktor Orban besiegt. Als erstes aber zu einem Rechtspopulisten, der anders als Viktor Orban weiter im Amt ist und täglich neue Rätsel aufgibt, US-Präsident Donald Trump. Eigentlich wollte Trump den Iran-Krieg mit Verhandlungen beenden. Und jetzt wird wieder täglich bombardiert. Clemens Fehrenkotte mit seinem Kommentar.
Knapp ein Monat ist vergangen, seitdem US-Präsident Donald Trump und Irans Präsident Massoud Pezeshkian am 15. Juni ihre Unterschriften unter das sogenannte Memorandum of Understanding gesetzt haben. Der knappe Text sah eine 60-tägige Waffenruhe vor, um während dieses Zeitraums zu einer dauerhaften Vereinbarung zur Beendigung des Irankriegs zu kommen. Davon ist nichts mehr übrig geblieben. Amerikanische Sicherheitsexperten sprechen zutreffend daher von einem Memorandum of Misunderstanding, einem Memorandum des Missverständnisses. Der Grund? Die unpräzise, unverbindliche Formulierung dieser Absichtserklärung. Teheran interpretiert den entscheidenden Passus geradezu als Freibrief für die Kontrolle der Straße von Hormus, wonach der Iran, Zitat, nach besten Kräften Vorkehrungen treffen werde, um Handelsschiffen zu ermöglichen, ohne dass dafür Gebühren anfallen sollen. Washington hingegen betrachtet diesen Artikel 5 als Einwilligung des Iran, die für die Weltwirtschaft entscheidende Schiffspassage wieder vorbehaltlos freizugeben. Das Ergebnis? Die iranischen Revolutionsgarden, die das Machtvakuum in Teheran offenbar vollständig ausgefüllt haben, suchten mit dem Beschuss von Tankern und Containerschiffen ihre Ansprüche gnadenlos durchzusetzen. Die US-Streitkräfte reagierten mit Angriffen auf Marine- und Luftabwehreinrichtungen entlang der iranischen Golfküste. Die Eskalationsspirale begann sich schneller zu drehen. Fest steht, die Weltwirtschaft ist von den Revolutionsgarden in Geiselhaft genommen worden. Jetzt dreht sich der Krieg nicht mehr um das Atomprogramm des Iran oder einen Regimewechsel in Teheran. Es geht ausschließlich um die Lösung eines Problems, das es vor dem amerikanisch-israelischen Angriffskrieg Ende Februar dieses Jahres auf den Iran nicht gegeben hat. Gekämpft wird nunmehr um die Öffnung der so wichtigen Schiffspassage. Die Straße von Hormus war zuvor für die internationalen Handelsnationen genauso offen und gebührenfrei wie etwa die Durchfahrt durch den Ärmelkanal zwischen Frankreich und Großbritannien. Das Regime in Teheran, dezimiert und nunmehr zu allem entschlossen, aktivierte seine jahrzehntelangen Pläne für die ultimative Abwehr- und Vergeltungswaffe, die Schließung der Straße von Hormus. Je länger der militärische Konflikt zwischen den USA und dem Iran andauerte, desto mehr waren die tonangebenden iranischen Revolutionsgarden von der Wirksamkeit der Strangulierung der Schifffahrtswege überzeugt. Die rasant steigenden Erdölpreise zeitigten aus Sicht des Mullah-Regimes die erwünschte Wirkung. Unter dem wirtschaftlichen und politischen Druck daheim in den USA suchte Donald Trump mit einer Art Doppelstrategie den Iran zum Einlenken zu bewegen, Verhandlungen und militärischer Druck. Das blieb, wie wir wissen, ohne Erfolg. Jetzt setzt Trump erneut auf militärischen Druck sowie auf finanzielle Strafmaßnahmen. Aber eine klare Strategie des US-Präsidenten ist auch dieses Mal nicht zu erkennen.
Ein Kommentar von Clemens Fehrenkotte. Jetzt zu Bundeskanzler Friedrich Merz in Politik und Hintergrund.
Ich muss sagen, die Koalition hat Tritt gefasst. Wir befinden uns auch persönlich, menschlich in einem sehr guten Verhältnis miteinander.
Aus Berlin zugeschaltet ist jetzt unser Hauptstadtkorrespondent Jasper Ruppert. Jasper, du hast die traditionelle Sommerpressekonferenz des Bundeskanzlers miterlebt. Welchen Eindruck hat Friedrich Merz auf dich gemacht? Selbstbewusst? Mit neuer Kraft?
Selbstbewusst schon. Also er hat die Beschlüsse der Koalition, die es zuletzt gab, ins Schaufenster gestellt. Er hat ein sehr positives Bild dieser Koalition gezeichnet. Eines, das die meisten Menschen in Deutschland wahrscheinlich so nicht unterschreiben würden. Umfragen zeigen ja, dass ja 85% unzufrieden mit dieser Regierung sind. Aber das hat Merz da an dieser Stelle betont, dass man jetzt einen Weg gefunden habe, dass man in einen Rhythmus gekommen sei. Was die neue Kraft angeht, die habe ich jetzt am Mittwoch nicht gesehen. Merz wirkte sehr vorsichtig, sehr bedacht. Man hat da irgendwie so gespürt, dass er vor der parlamentarischen Sommerpause jetzt bloß keinen Fehler machen will, bloß keinen Gesprächsstoff liefern. Bei heiklen Fragen, da hat er entweder nicht geantwortet oder er ist bei der Antwort auf andere Themen übergeschwenkt, über die er lieber reden wollte. Also er wirkte, das war so mein Eindruck, fast ein bisschen müde und wie jemand, der nach dem 10 Ring, das es ja ohne Zweifel gab in den letzten Wochen und Monaten, sich schon etwas auf die Pause jetzt freut.
Wobei man ihm ja sonst oft vorgeworfen hat, dass er zu sehr vorprescht und nicht die richtigen Formulierungen trifft. Wenn du jetzt sagst, er war sehr vorsichtig, ist es nicht auch ein bisschen unfair? Erst sagt man, ja, der prescht zu sehr vor, falsche Formulierung, jetzt ist er vorsichtig, dann ist es auch wieder falsch. Ist ja auch nicht ganz einfach für den Kanzler, oder?
Ja, absolut. Man könnte fast sagen, er kann es niemandem recht machen. Er hat ja von sich gesagt, er sei ein lernendes System. Und ich finde schon, man kann da sehen, dass ihm bewusst geworden ist und dass ihm seine Berater das vielleicht auch gesagt haben, dass dieses Vorpreschen, ein Raushauen, dass das manchmal nicht so gut ankommt bei den Wählern. Und wenn wir an seine Bemerkung in der Schule im Sauerland denken, bei der er gesagt hat, dass Iran eine ganze Nation, die USA, gedemütigt habe, was ja auch bei Trump nicht gut ankam. Ja. Also dass sowohl im Innen als auch im Ausland dieses Mal ein Raushauen einfach nicht so gut ankommt.
Schauen wir nochmal auf die Reformen, die du schon angesprochen hast, die die Bundesregierung vor kurzem auf den Weg gebracht hat. Das sind ja schon dicke Brocken von den Themen her. Aber wenn wir uns erinnern, diskutiert wurde kurz nach dem Beschluss dann vor allem über die Krankschreibung ab dem ersten Tag. Und das kam ja bei vielen nicht so gut an. War das aus deiner Sicht ein neuer Fehler dieser Regierung?
Also ein kommunikativer Ja, das kann man schon sagen. Ich glaube, die Regierung hat das etwas unterschätzt. Man kam ja gerade aus so einem kleinen Hoch. Da gab es die Vorschläge der Rentenkommission und da hat die Regierung sich ohne großen Streit darauf geeinigt, dass man das so umsetzen will. Dann gab es diesen Koalitionsausschuss mit dieser zumindest kleinen Steuerreform, die ja kleinere und mittlere Einkommen entlasten soll. Aber wie du sagst, der Eindruck war, darüber redet kaum jemand, weil es eben diese Krankschreibungsdebatte dann gibt. Und dann gibt es natürlich auch die, die sagen, ja, der Krankenstand in Deutschland ist zu hoch, dass vielleicht jeder irgendwen kennt, bei dem man das Gefühl hat, ja, im Zweifel bleibt er wirklich lieber im Bett liegen. Oder dass es vielleicht ein Signal braucht, dass alle mehr tun müssen. Also man kann das natürlich argumentieren in diese Richtung. Aber angesichts der Umfragewerte dieser Regierung und dieser kleinen Erfolge, die es da ja gab, wahrscheinlich hätten die mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also daran gemessen muss man sagen, eher ein Eigentor.
Wie beurteilst du denn jetzt diese Reformbeschlüsse? Sind sie jetzt wirklich da, die großen Reformen, die diese Regierung angekündigt hat?
Mit der Rente steht noch ein ganz großes Thema an. Aber ja, sie haben jetzt schon einiges aus dem Weg geräumt. Die Steuerreform, die sie ja angekündigt hatten, die auch im Koalitionsvertrag steht, die ist durch die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung, die wurde ja auch beschlossen. Das sind zwei ganz, ganz dicke Brocken, die jetzt nicht mehr da sind. Jetzt geht es noch um die Rente. Merz hat auch gesagt, Bürokratie wird noch ein ganz großes Thema, was sie angehen wollen. Sie wollen auch über die Arbeitszeit noch sprechen nach der Sommerpause. Aber ja, da muss man der Regierung schon zugutehalten. Es hat etwas gedauert, bis sie in einen Arbeitsrhythmus gekommen sind, wie es Merz ja auch selbst beschrieben hat. Aber da haben sie ein paar Dinge auf den Weg gebracht. Für manche vielleicht zu spät, aber immerhin kann man sagen.
Thema war natürlich auch die bevorstehenden Landtagswahlen, die AfD, der Umgang mit der AfD, die ja sowohl bundesweit als auch in Sachsen-Anhalt, wo am 6. September gewählt wird, führt. Merz hat dazu betont, das Volk ist der Souverän und?
Deswegen richte ich mich auch an die Wählerinnen und Wähler der AfD und sage ihnen, schaut genau hin, lasst euch nicht von Social-Media-Aktivitäten, egal wo sie stattfinden, allein informieren, sondern guckt hin, was die Bundesregierung versucht auf den Weg zu bringen. Wir versuchen, die Freiheit und den Frieden dieses Landes zu erhalten. Wir versuchen, die wirtschaftliche Lage zu verbessern und wir sind nach bestem Wissen und Gewissen darum bemüht, unser Land zu stabilisieren und voranzubringen.
Frage an Jasper Ruppert, unseren Hauptstadtkorrespondenten. Wie ist die Debattenlage beim Stichwort Brandmauer gegenüber der AfD in der Union insgesamt? Ist diese Merz-Position unumstritten?
Es gibt die in der Union, die ein Ende der Brandmauer fordern. Das sind aber wenige. Das sind eher regionale oder ehemalige Politiker, wie beispielsweise der frühe Generalsekretär Peter Tauber. Merz hat nochmal deutlich gemacht, dass es mit ihm keine Zusammenarbeit mit der AfD geben werde, dass er weiter mit der SPD in der Mitte regieren möchte und dass es dazu keine Alternative gebe. Das grundsätzliche Thema ist natürlich auch, es kam in den letzten Jahren immer wieder die Frage auf, ob die AfD sich irgendwann Richtung Mitte bewegen würde, um vielleicht koalitionsfähig mit der Union zu werden. Aber ich glaube, das kann man so deutlich sagen, das Gegenteil ist der Fall. Also wenn man sich jetzt beispielsweise das Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt anschaut, das ist derart radikal, dass die Union, wenn sie sich jetzt Richtung AfD bewegen würde, dass es sie wahrscheinlich zerreißen würde.
Wie ist dein persönliches Fazit nach dieser Sommerpressekonferenz und nach deinen ersten 5 Monaten als Hauptstadtkorrespondent? Du bist seit Anfang März in Berlin in unserem Hauptstadtstudio. Wenn du auf den Kanzler, diese Bundesregierung schaust und sie jetzt aus der Nähe erlebst, ist sie dabei, ihr Image zu verbessern und auch die Wahlchancen der regierenden Parteien mit Blick auf die Landtagswahlen zu verbessern?
Also was das Image angeht, kann man glaube ich schon sagen, dass die letzten Wochen geholfen haben. Wir hatten ja diese viel zitierte Villa Borsig Ende April beim Koalitionsausschuss. Das Treffen endete ja in einem Eklat, es soll laut geworden sein und viele haben es als Tiefpunkt der Regierung wahrgenommen. Und seitdem hat sich schon einiges getan. Man hat die Arbeitsweise geändert. Es gibt nun einige Ergebnisse, zu denen kann man stehen, wie man will, aber es gibt welche. Und Merz hat bei der Sommerpressekonferenz auch nochmal gesagt, die Koalition hat Tritt gefasst, du hast es vorhin eingespielt, sie habe ihren Rhythmus gefunden. Da möchte man natürlich gern zurufen, wie kann das sein, dass ihr dafür über ein Jahr gebraucht habt, aber es ist immerhin was passiert. Sie haben etwas hinbekommen. Ob das reicht für die Wahlen in Sachsen-Anhalt, um Mecklenburg-Vorpommern da den Trend umzukehren, weil in den Umfragen sieht es für Union und SPD ja echt nicht gut aus, das ist natürlich eine ganz andere Frage.
Danke an Jasper Ruppert in unserem Berliner Hauptstadtstudio. Der Umgang mit der AfD ist ein Thema, das auch meine nächste Gesprächspartnerin nicht loslässt. Esther Kovacs ist Politikwissenschaftlerin. Sie kommt aus Ungarn, forscht derzeit an der Universität Wien und hat auch Deutschland stets im Blick. Vor 3 Monaten hat in Ungarn Peter Modjar die Wahlen deutlich gewonnen, nach 16 Jahren Regierungszeit von Viktor Orban. Was lässt sich daraus für andere Länder, in denen rechtspopulistische Parteien erstarken, folgern? Das fragen wir Esther Kovacs jetzt. Willkommen bei Politik und Hintergrund.
Vielen Dank für die Einladung.
Modjar hat den Rechtspopulisten Viktor Orban ja nicht mit politischen Linksaußenpositionen geschlagen. Wie hat er das hinbekommen? Wie hat er das gemacht?
Ja, es ist eine sehr komplexe Frage, wie er diese ganzen 2 Jahre der Kampagne durchgemacht hat. Aber Sie sprechen an, er hat nicht mit linken Botschaften gewonnen. Tatsächlich nicht. Also er kommt selber aus Fidesz und er hatte selber eine konservative Vergangenheit, Sozialisierung und Sprache. Und das hat er auch so vertreten. Aber das hat ihm auch geholfen, weil es wichtig war erstens, dass nicht nur die ehemaligen Oppositionswähler, also die gegen das Orbán-Regime sind, irgendwie nach irgendjemandem sich vereinen, sondern dass man auch Fidesz-Wähler dazu gewinnt. Einfach mathematisch war es notwendig. Deshalb musste er irgendwie selber populistisch sein, im Sinne von gegen Orbán eine Einheitsfront zu bilden. Und er hat die kulturkämpferischen Themen vermieden. Und in Ungarn gilt auch Rechtsstaatlichkeit und Demokratie als kulturkämpferisch. Sprich, Orbán hat die Demokratie von innen ausgehöhlt, Demokratie abgebaut. Das war einer der Lieblingsthemen, faktisch richtig, aber als Botschaft nicht besonders verfangen von den alten Oppositionsparteien zwischen 2010 und 2024. Er hat sich davon verabschiedet. Er redete nicht von Demokratie. Er redete von der Lebenshaltungskosten. Er redete vom Staatsversagen. Er hat gut verbunden, wie die Korruption mit der schlechten Lage des Bildungssystems, des Gesundheitssystems zusammenhängen. Er hat einfach über die Alltagssorgen der Menschen gesprochen und er hat die Fidesz-Wähler nie stigmatisiert. Er hat nicht gesagt, dass wer Fidesz wählt, hält eine autoritäre Macht an der Macht, sondern er hat versucht, sich damit auseinanderzusetzen, warum diese Menschen Fidesz wählen und warum er das besser kann. Was kann er und seine Partei TISA ihnen bieten? Und er hat damit die Leute auch entlastet. Also es war kein moralischer Druck. Entweder wählt ihr mich oder wählt ihr einen Autokraten. Das ist eine extrem starke Botschaft. Die beobachte ich oft auch in Deutschland, dass die AfD-Wähler pauschal entweder faschistisch genannt werden oder ja, wer eine faschistische Partei wählt, ist ein moralisch schlechter Mensch. Und stattdessen hat er einfach sich mit den Fidesz-Wählern auch auseinandergesetzt.
Wie Sie das beschrieben haben, dass Peter Mordt ja auch die Alltagssorgen vor allem ernst genommen hat, die Sorgen, die Ängste der Menschen, der Wählerinnen und Wähler in Ungarn, heißt das dann in der Konsequenz nicht auch, dass er sich zum Teil besonders umstrittene Positionen selbst zu eigen gemacht hat, legitimiert hat, normalisiert hat, zum Beispiel Migranten auszugrenzen, unter Generalverdacht zu stellen?
Ja, ich kenne diesen Diskurs aus Deutschland und ich finde das manchmal so als einen Trick. Zuerst bezeichnen wir eine Position als AfD-Position, was vor 10 Jahren noch gar keine extreme Position war. Zum Beispiel, es gibt 2 Geschlechter. Das ist doch etwas, was die AfD sagt. Und wenn irgendjemand danach sagt, es gibt 2 Geschlechter, dann wird es, oh, die Person oder die Partei übernimmt die AfD-Position. Und ich denke, oft ist es auch mit den Fragen der Migration und mit dem Krieg in der Ukraine, das sind die Hauptthemen von Fidesz auch gewesen. Fidesz hatte auch diesen Spruch, no migration, no gender, no war, also auf diesen Formel gebracht. Fidesz hat damit schon irgendwie Ängste begriffen. Und Magyar sagte nicht, Quatsch, sondern das Verstehen, woraus es kommt, aus welchem Bedürfnis, was verbinden sie damit? Also teilweise hat er Fidesz-Positionen vertreten in dem Sinne, dass er illegale Migration bekämpfen will. Aber unter Progressiven ist dieser Begriff illegale oder irreguläre Migration auch umstritten. Aber eigentlich, soweit ich den deutschen Diskurs verfolge, das machen nicht nur Konservative oder Rechte, sondern es gibt sehr moderate, bodenständige Sozialdemokraten oder Grünen, die das tatsächlich anerkennen oder die Sicherheitsbedenken, die damit verbunden sind. Oder man sieht, was das bedeutet hat, dass in 10 Jahren Millionen Menschen angekommen sind und nicht nur aus dem Nahen Osten, sondern auch aus der Ukraine und wie das die Kommunen belastet hat, wie das die öffentliche Infrastruktur, die Bildung belastet hat. Und ich glaube, Alltagssorgen beziehen sich auf Sicherheit auf den Straßen, die Kinder, die kein Deutsch sprechen, wenn sie in der Kita oder in der Schule ankommen und was bedeutet das für ihre Kinder. Und das sind so sehr pragmatische Sachen. Also man kann es anerkennen als Problem, ohne die Migranten alle abschieben zu wollen oder ohne Hass zu spüren, sondern einfach, es gibt sehr viele ressourcenverteilungsmäßige, kulturelle, sicherheitstechnische Probleme, die einfach irgendwie adressiert werden müssen.
Nun hat ja die Union auch hierzulande versucht, diese Themen, die Sie eben angesprochen haben, in der jetzigen Regierungszeit zu thematisieren. Wir sind härter beim Thema Migration. Sie haben sicherlich auch die sogenannte Stadtbilddebatte, die der Kanzler angestoßen hat, Friedrich Merz, verfolgt. Ist das dann die richtige Richtung? Möglicherweise mit einer falschen Wortwahl teilweise? Oder wie sehen Sie das als ungarische Politikwissenschaftlerin von außen, wie beispielsweise diese Stadtbilddebatte in Deutschland gelaufen ist?
Also ich bin selber keine Expertin in Migration. Ich weiß nur, dass es aus sehr verschiedenen Facetten versteht. Und es geht nicht nur um Stadtbild, nicht Stadtbild, sondern Arbeitsmigration, Alterspflege, Integration von denen, die schon da sind, Sprachkenntnis, Wohnungen und so weiter. Und die Rechten versuchen es einfach nur auf einen Begriff zu bringen. Migration an sich ist ein Feindbild. Und ich glaube, gerade als Merz diesen Sätze zum Stadtbild gesagt hat, ist er auf diesen Triggerpunkt der progressiven Eliten getreten. Und dann kam es eine Empörungsspirale, was von außen sehr schwer war nachvollzuziehen. Das war, ich glaube, unverhältnismäßig. Also ich habe verstanden, warum Stadtbild rassistisch ist. Also weil Stadtbild heißt Menschen, an denen man ansieht, dass sie nicht von hier sind. Okay. Aber das, was er ausdrücken wollte, ist eher dieses Sicherheitsgefühl. Ungeschickt, vielleicht sollte ein Kanzler besser seine Worte auswählen. Aber vielleicht war diese wochenlange Polemik über diesen Satz, das war dann auch Teil der Debatte, wo ich dachte, irgendwie die medialen Eliten sind vielleicht nicht dort, wo die Menschen sind. Also ich habe mir damals diese ZDF-Politbarometer angeschaut. 2/3 der Deutschen waren mit Merz einverstanden. 1/3 der Deutschen haben Angst in öffentlichen Orten und Plätzen. Das heißt, man muss damit irgendetwas anfangen. Und das sehr oft ist diese Debatte in diese, entweder bist du inklusiv oder bist du für Abschiebung. Also in eine sehr moralische Dichotomie.
Um Sie richtig zu verstehen, bei allen Unterschieden, die es immer gibt zwischen Ländern, auch gerade zwischen Ungarn und Deutschland, Sie appellieren dafür, nicht zu stigmatisieren und die Probleme, die Ängste, die auch AfD-Wählerinnen und Wähler haben, um über die deutschen Verhältnisse zu sprechen, ernst zu nehmen und über diese Themen freier, offener und vorurteilsfreier zu diskutieren, als das in Deutschland der Fall ist, richtig?
Sehr gut zusammengefasst, ja. Ich finde, dass diese Stigmatisierung der Wähler einer der Probleme, die die Menschen dann auch zu AfD treiben kann. Also, und das ist nicht nur die wortwörtliche Stigmatisierung der AfD-Wähler, sondern solche Gesten wie eine Demo in Erfurt gegen den AfD-Parteitag. Wozu dient das? Das setzt ein Zeichen. Man zeigt die Haltung sozusagen, aber man liefert keine Argumente gegenüber einem AfD-Wähler, warum man diese Partei nicht wählen soll, außer dass es eine faschistische Partei ist. Und unabhängig davon, ob sie tatsächlich gesichert rechtsextrem sind oder nicht, sondern bei den Wählern anzukommen, ich glaube, da hilft diese Stigmatisierung nicht unbedingt. Oder zumindest das zeigen mir die Zahlen in Deutschland.
Das heißt, aus Ihrer Sicht ist auch die Brandmauer-Debatte falsch oder jedenfalls die Position des Bundeskanzlers von außen gesehen nicht ganz nachvollziehbar. Sie würden sagen, wenn so viele Menschen diese Partei in Umfragen zustimmen und sie möglicherweise auch wirklich wählen, dann muss man auch mit ihr zusammenarbeiten können?
Also das ist schon eine Reaktion der Eliten und zu spät. Die AfD ist nicht von einem Tag auf den anderen stark geworden, sondern das ist eine Zusammenarbeit von vielen Akteuren, dass es so werden konnte. Wenn eine Partei von 30, 35, 40% der Menschen gewählt wird und wenn man sagt, wir arbeiten mit dieser Partei nicht zusammen, das sendet die Botschaft an ihre Wähler, so danke, dass ihr euer demokratisches Recht zu wählen wahrgenommen habt, aber falsch gemacht. Ich verstehe, warum man mit AfD nicht zusammenarbeiten will. Also ich will da die Gefahr nicht kleinreden, zumal nach 16 Jahren Orbán-Regime. Aber das schickt auch eine Botschaft an ihre Wähler. Und das finde ich extrem schwierig. In Österreich hatte das, dass die FPÖ die Wahlen gewonnen hat 2024. Und Platz 2, 3 und 4 haben eine Koalition gebildet, damit die stärkste Partei, die populärste Partei nicht an die Regierung kommt. Seitdem ist die FPÖ weiter nach oben gegangen. Also ich glaube, man kann das machen, wenn man in der Zeit, die man hat für die Regierung, dann alles tut, um die Menschen davon abzubringen, dass sie bei den nächsten Wahlen diese Partei wählen. Aber das ist eine extrem schwierige Situation, ich glaube auch für Friedrich Merz oder für die CDU, weil ein Teil der CDU selber für eine Zusammenarbeit mit der AfD ist, ein Teil stark dagegen und das trifft auch auf viele Wähler zu. Natürlich darf ich auch nicht den deutschen Kontext vergessen. Also die Sensibilität hat auch historische Gründe, was vielleicht man von außen anders sieht oder weniger schnell auf historische Parallele kommt.
Letzte Frage, Frau Kovac. Wie schätzen Sie als Ungarin, die im Moment in Österreich lebt, aber auch schon in Deutschland gelebt hat, die ganze Debatte um die AfD und ihre Wahlaussichten auch in den neuen Bundesländern ein? Ist das unaufhaltsam, dass sie auch dort regieren wird und wird dann die Brandmauer fallen? Was denken Sie?
Die kurze Antwort ist ja. Ich halte es für unaufhaltsam. Und bitte fragen Sie mich in 2 Jahren, so, Frau Kovac, Sie haben sich geirrt. Es könnte sein, weil die Probleme sind nicht gelöst, die Parteien werden stärker, also es gibt, irgendwann kann man sie nicht mehr hinter der Brandmauer stellen und vielleicht wäre es auch gar nicht so riskant, das ist jetzt eine vielleicht gewagte These am Ende, aber Orbán konnte Ungarn deshalb so umbauen, weil es eine 2/3 Mehrheit hatte. Giorgia Meloni ist in Koalition. FPÖ regiert in Österreich in 5 Bundesländern von den 9. Österreich ist nicht zu einer rechten Diktatur geworden. Also das macht vieles unbequemer, das entspricht nicht meinen Gerechtigkeitsvorstellungen. Aber ohne eine verfassungsändernde Mehrheit mit Koalitionszwang sind sie einfach auch dazu gezwungen, zusammenzuarbeiten. Oder eben an der Regierung werden sie auch entzaubert. Also ihre Antworten sind momentan extrem einfach.
Vielen Dank. Einschätzungen der ungarischen Politikwissenschaftlerin Esther Kovacs waren das in Politik und Hintergrund mit Ralf Borchardt. Ein Hörtipp noch für eine BR24-Reportage, die uns nach Georgien mitnimmt. Ein Land, das selten in den Fokus rückt. Georgien, zerrissen zwischen Freiheit und Autokratie, heißt die Reportage von Christina Hamel, ebenfalls in ARD Sounds.